SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen, Christoph Maubach bei SBS.
Danke. Danke, Christian.
Wir sitzen hier an einem ziemlich sonnigen Frühlingsnachmittag in Fitzroy, in einem Hinterhof der Australian Catholic University, eine Universität, die du bestens kennst von deinen Jahren hier in Melbourne Anfang der 1980er Jahre.
Ja, ich hatte damals eine sehr interessante Gelegenheit, die mir zukam, weil einer meiner Professoren vom Orff-Institut in Salzburg nach einer Goethe-Institut-Reise auf mich zukam, wie ich damals noch Student war am Orff-Institut, und fragte, haben Sie vielleicht Lust, ein Jahr lang in Melbourne zu unterrichten, im Rahmen Musik- und Bewegungserziehung. Da habe ich gesagt, ja, das interessiert mich sehr. Und da fand ich mich dann plötzlich Anfang 1980 hier in Melbourne, Australien. Und innerhalb kürzester Zeit merkte ich, dass ich hier wirklich sehr glücklich bin und dass ich hier gerne arbeiten möchte. Was ich interessant fand gleich am Anfang war, dass diese Idee Orff Musik- und Bewegungserziehung war relativ neu in Victoria und in anderen Staaten Australiens. Es gab es in Anfängen. Und wie ich dann hierher kam und dazu beitragen konnte, dass das wächst in Kindergärten, in Schulen, war das für mich ein sehr gutes Gefühl. Aber für die Leute, die ich getroffen habe, für die vielen Lehrer, war es auch sehr gut. Die fanden es auch toll.
Heutzutage ist eine Lehrtätigkeit im Ausland oder auch ein Expert-Dasein im Business-Bereich sehr häufig und nichts Ungewöhnliches mehr. Wie war das damals?
Für mich persönlich war es ziemlich ungewöhnlich, weil die Welten wirklich ganz anders waren zwischen Deutschland und Australien, Melbourne. Ich merkte schon, dass auch andere Menschen aus Europa hierher kommen, aber die, die ich getroffen habe, waren dann oft auch weg nach einer Zeit. Relativ bald habe ich gemerkt, dass ich mich eigentlich hier vor Anker fühlen möchte. Bin dann auch einfach auch geblieben, habe hier Familie mitgemacht und habe zwei erwachsene Kinder hier. Bin aber dann viel später, nach 30 Jahren Melbourne, Australien, habe ich das Abenteuer quasi weitergemacht und bin dann nach Neuseeland ausgewandert sozusagen.
Interessant. Aber blenden wir vielleicht zurück. Geboren bist du 1951, glaube ich, in Deutschland. Wo genau?
Ja, ich komme aus dem Rheinland, aus einem kleinen Ort an der holländischen Grenze am Niederrhein, etwa 90 Kilometer nördlich von Köln. Interessant einfach auch nur Umstand der Geschichte. Meine Familie musste aus Köln weg, weil Köln im Krieg furchtbar zerstört wurde. Und mein Vater bekam dann einen Job dort an diesem kleinen Ort am Niederrhein. Also wir waren schon als Kinder eigentlich gewohnt, dass man viel reisen kann, weil meine Mutter gerne immer zurück nach Köln reisen wollte. Und so war das also nicht ungewöhnlich für mich, dass ich die Möglichkeit bekam, nach Australien zu gehen, das anzunehmen und auch neue Menschen, neue Gegebenheiten, neue Gewohnheiten, neues Essen, alles mitzumachen, um da hineinzuwachsen. Also ich erinnere mich daran, wie damals 1980 die Suche nach Schwarzbrot. Das war nicht einfach, weil ja überall Weißbrot, ein englisches Weißbrot, sage ich jetzt mal so salopp, existierte. Und gutes Schwarzbrot zu finden, war nicht einfach. Da musste ich zum Teil sehr lange fahren von Vorstädten nach St. Kilda, vielleicht in die Ackland Street, um Schwarzbrot zu bekommen. Heute ist ja alles ganz anders. Melbourne hat eine Kaffeekultur non plus, also die einfach super ist. Und das war einfach damals ganz anders.
Zurück vielleicht in die Kindheit. Also diese ersten paar Jahre nach dem Krieg, die waren ja furchtbar für alle, nicht wahr? Es gab überhaupt nichts, Deutschland am Boden zerstört. Und du bist dann aufgewachsen so in den 50er Jahren, wo es dann so langsam, so ab vielleicht 1954, der berühmte Sieg der deutschen Fußballer an der WM in Bern, da ging es ja dann Deutschland plötzlich besser. Das Wirtschaftswunder setzte ein. Wie hast du das erlebt?
Ja, das Wirtschaftswunder, das war für mich insofern auch günstig, weil ich schon als kleines Kind viel mit Musik zu tun hatte. Das wurde ja später mein Beruf. Und es war tatsächlich möglich, Ende der 60er Jahre, Mitte der 60er Jahre, in diesem Aufschwung, wo es den Menschen anfing, besser zu gehen in Mitteleuropa, dass meine Familie meine musikalische Karriere gut unterstützen konnte. Ich bekam Musikunterricht, konnte bei den sogenannten Singeknaben mitsingen, konnte bei Aufführungen mitmachen, aber nicht nur das. Von 1967 an konnte ich bei uns im Keller Rock'n'Roll Musik machen, hatte meine eigene Band und konnte damit meine Liebe zu Musik einfach weiterentwickeln. Das war das eine. Das andere, was ich nie vergessen werde, das hat dann auch Connections ja zu meinem späteren Leben als Orff, Musik- und Tanzerzieher, ist, dass Mitte der 50er Jahre jeden Sonntag um 2 Uhr eine Radiosendung lief vom Kölner Rundfunk, die hieß Musik für Kinder. Und da wurden von Karl Orff und Gunhild Kethmann die Musikstücke mit Xylophon und Blockflöten und Singstimmen und Triangel und Handtrommeln, das wurde vor 15 Minuten sonntags ununterbrochen gespielt. Das hat mich absolut fasziniert und irgendwie dann auch wohl nicht losgelassen, denn das war zu einer Zeit, wo also als Persönlichkeit, meine Persönlichkeit noch geformt wurde. So war es dann auch eigentlich passend, dass ich später in meinen 20er Jahren, in meinen 20s, Musik- und Tanzerzieher über das Orff-Institut geworden bin.
Und jetzt im November jährt sich ja der Jahrestag der Kristallnacht, der Beginn der Pogrome, Beginn des Holocausts sozusagen. War das ein Thema dann in diesen Nachkriegsjahren, wo du aufgewachsen bist? Vergangenheitsbewältigung, haben deine Eltern das je zur Sprache gebracht? Hast du es je zur Sprache gebracht?
Ja. Das war tatsächlich ein Thema und das finde ich wirklich auch eine interessante Frage, weil ich auch im Nachhinein viel darüber gelesen habe, wie Menschen das verarbeitet haben. Es waren ja so viele grausame Ereignisse, die hautnah die Menschen betroffen haben und so viele Leute waren tot. Und wie ich ein kleines Kind war, wurde darüber auch gesprochen, allerdings verhalten und mit Maßen. Und ich vermute, dass meine Eltern und mein Vater ganz besonders, der ja im Krieg als Soldat mitmachen musste, vieles auch nicht besprochen haben. Was ich als Geschichte zum Beispiel erinnere, ist, dass mein Vater selber verletzt wurde im Krieg und bis zu seinem Lebensende vorne beim Kopf Splitter hatte. Ich weiß auch, dass er von der russischen Kriegsgefangenschaft gerettet wurde oder beziehungsweise dort nicht hin musste, weil er zweisprachig war und Französisch fließend sprechen konnte als jugendlicher Mensch. Und gegen Ende des Krieges, wo also in seinem Bataillon alle die Waffen weggeworfen haben, er Französisch gesprochen hat und somit als Belgier behandelt wurde. Also das sind so Geschichten aus meiner Kindheit, die ich natürlich nicht vergesse, weil das war eben auch zu einer Zeit, wo ich 5, 6, 7, 8 Jahre alt war. Und da sitzt man abends am Essenstisch und da kamen ab und zu diese Geschichten raus. Meistens auch, wenn andere Verwandte, Tanten und Onkel dabei waren. Aber im Großen und Ganzen in den 60er Jahren wurde das dann gelassen. Aber Literatur, Bücher waren immer da zur Aufarbeitung. Ausstellungen, Filme, ja.
Und dann in Australien auch? Oder warst du dann hier so weit weg, dann war es überhaupt kein Thema mehr?
Auch eine wirklich interessante Frage für mich persönlich. War wirklich auch ein wichtiges Thema, weil ich zufälligerweise durch meine Musik ganz viele jüdische Freunde gefunden habe hier in Caulfield, in der Vorstadt. Eine meiner besten Bekannten hier, mit der ich zusammen Musik gemacht hatte, ist Jüdin und ihre Mutter auch. Und die sind dem Holocaust entflohen. Und ich habe auf diese Art und Weise viele jüdische Freunde gefunden hier in Melbourne. Wir haben zum Teil zusammen Musik gemacht, wir haben zum Teil zusammen getanzt. Es gab in den 80er Jahren eine fantastische Tanzbewegung hier in Melbourne, wo ganz viele Leute israelische Tänze gemacht haben. Bis zum heutigen Tag mache ich das sehr gerne. Anfangs war ich natürlich sehr verhalten. Ich wusste in meinen 20er Jahren, wo ich hier war, in Melbourne, wusste ich um dieses Spannungsfeld Deutsch, mein Hintergrund. Dort sind die Menschen, die geflohen sind, die zum Teil überhaupt keine Familie mehr haben, die in Auschwitz oder in Treblinka umgekommen sind. Wie gehe ich damit um? Wie gehen die mit mir um? Und ich kann sagen, ich habe nur freundliche Menschen getroffen.
Und umgekehrt, so von Australien, haben Sie da Rassismus oder Diskriminierung erfahren als Deutscher?
Nein, da habe ich vielleicht persönlich Glück gehabt. Mein Akzent, der deutsche Akzent im Englischen, oder bei mir so ein bisschen hin zum französischen Akzent im Englischen, der wurde immer sehr gemocht. Das hatte den Gedanken, die Idee von Kultur und was weiß ich was in dem Sinne. Also in dem Sinne habe ich eigentlich keine Ressentiments gefunden. Nun muss ich dazu allerdings auch sagen, ich habe die meiste Zeit ja in Kreisen gewesen, die also mit Lehrern oder Akademikern zu tun hatten, Kindergärtnerinnen, Primarschullehrer, Sekundarschullehrer, Tertiary Institution Lehrer. Also ich war nicht unbedingt von Leuten umgeben, die nicht Verständnis hätten für eine Bewegung von Europa nach Melbourne. Da habe ich Glück gehabt, gar keine Frage.
Sie hören SBS Radio nach wie vor mit einem Gast. Wir sind hier in Fitzroy bei der Australian Catholic University, ACU, in Melbourne. Und der Gast heißt Christoph Maubach, kam 1980 von Deutschland nach Australien. Inzwischen lebt er in Neuseeland und er ist Experte für Karl Orff und da vor allem für Musik und Bewegungserziehung. Darüber sprechen wir gleich. Aber zuerst, du hast, glaube ich, aus erster Ehe hier zwei erwachsene Kinder. Sprechen die Deutsch?
Ja, meine Kinder sprechen Deutsch und Englisch. Ja. Deutsch, da kann man schon hören, dass sie hier mehr aufgewachsen sind. Aber wie viele junge Leute sprechen meine Kinder auch deswegen Deutsch, weil sie oft nach Deutschland gereist sind. Es gibt ja jetzt auch so eine Generation von jungen Menschen, die unglaublich viel reist in der Welt und herumfliegt. Und meine Kinder auch. Und da kommt immer wieder das Wort Berlin. Sie wollen immer wieder nach Berlin und fahren auch immer wieder nach Berlin, obwohl ich da selber nicht herkomme, weil es so eine attraktive Stadt ist für junge Menschen. Ja, die sprechen Deutsch und Englisch.
Sind da inzwischen schon Enkelkinder da, oder?
Nein, Enkelkinder sind noch keine da. Meine Kinder sind irgendwie ziemlich fokussiert auf ihren Beruf im Moment. Das hat ja dann vielleicht auch noch Zeit, aber das wird schon werden. Sie haben eine australische Mutter und einen deutschen Vater.
Dann die Übersiedlung nach Neuseeland. Wie kam das?
Ich habe hier über Jahre in Melbourne mit Orff Musik- und Bewegungserziehung gearbeitet, in der Lehrerfortbildung, viel Kurse gemacht, auch in vielen anderen Teilen Australiens Kurse angeboten und mitgemacht. Also im Grunde habe ich diese Idee in der ganzheitlichen Musikpädagogik mit unterstützt und geholfen, da mitzumachen. Dann bekam ich über eine Konferenz, die ich 2002 in Auckland in Neuseeland besucht habe, bekam ich ein Angebot, ob ich nicht dort das auch machen will. Das hat dann einige Jahre gedauert. 2007 habe ich mich dann entschlossen, nachdem ich mit meinen Kindern intensiv gesprochen habe, dort nach Neuseeland zu gehen und an der Waikato University in Hamilton auch diese Orff Musik- und Bewegungskurse anzubieten, zusammen mit einem anderen Team. Und das läuft eigentlich nach wie vor ganz, ganz prima, obwohl ich jetzt seit einem Jahr völlig mich zurückgezogen habe aus dem Universitätsbetrieb. Ich mache hier und da noch Kurse als Freelancer, aber ansonsten genieße ich das Reisen und die wunderschönen Länder wie Neuseeland oder Australien, beides.
Diese Erziehung mit Musik und Bewegung, was gewinnt da der Teilnehmer dran? Was ist so gut dran?
Ja, was sich daraus entwickelt hat, was ja ursprünglich eigentlich dann nur eine Kollektion von Büchern mit Noten war, das wurde dann zu einem pädagogischen Gedanken, der die Ganzheitlichkeit des Erwachsenwerdens von Kind ab anleuchtet, wo man dann sagt, also eigentlich ist es wichtig, dass bei einem kleinen Kind und bei Primarschulkindern auch eine Sensibilität entwickelt wird, die das Sehen, Fühlen und Hören mit zusammen anspricht, nicht diese Sensibilitäten. Und diese Orff'sche Idee tut das in der Praxis. Das heißt also, wenn wir mit Kindern spielen, im Kreis sitzen auf dem Boden, dann nehmen wir zum Beispiel ein Gedicht oder einen Sprechvers oder vielleicht ein Lied und dann arbeiten wir damit für eine längere Zeit mit Zuhören, mit selber singen, mit selber sprechen, mit Instrumenten, mit Tanzbewegung, vielleicht sogar mit Malerei und Skulptur. Also das heißt, eine ganzheitliche künstlerische Art, sich einem Gegenstand anzunähern. Und da ist eben die Orff'sche Idee nicht nur da, jetzt vielleicht einen besseren Musiker zu erziehen, sondern es geht darum, Persönlichkeiten zu entwickeln, sodass Kinder mit ganz hellen Sinnen aufwachen, hören, sehen, fühlen.
Aber warum gerade Karl Orff, warum nicht Beethoven oder Mozart oder Schönberg?
Ja, weil es war Orff, der schon in den 20er Jahren zusammen mit seiner Kollegin Gunhild Kehtmann in München ein Institut entwickelt hatte, das nannte sich die Günther-Schule, wo eben Experimente stattfanden, wo also Musiker Tänzer beobachteten und spontan dazu musizierten, zu dem, was die Tänzer machten. Oder umgekehrt, Tänzer hörten sich die Improvisationen von Musikern an und entwickelten dazu ihre eigenen Tanzbewegungen. Also diese Experimente, die am Anfang des 20. Jahrhunderts, wo ja so viele neue künstlerische Ideen aufkamen, diese Experimente, die sind dann in den 50er Jahren wieder aufgegriffen worden von Karl Orff selber, aber dann ganz besonders von seiner Kollegin Gunhild Kehtmann, die mit Kindern diese Idee nachgeformt hat, könnte man fast sagen.
Erstaunlich, weil ich kannte von Karl Orff eigentlich nur, dass er der Komponist von Carmina Burana ist.
Ja, das stimmt und das ist ja auch das berühmteste Werk, schon 1937 zum ersten Mal uraufgeführt. Aber interessant ist, dass Orff wollte die Carmina Burana nicht Konzertante haben, sondern er wollte immer, dass sie so aufgeführt wird mit Musik, Tanz und Sprache, wie er sie sich vorgestellt hatte. Also er hatte immer lieber, wenn das Gesamtkunstwerk aufgeführt wurde, also nicht nur Orchester und Chor, sondern Tänzer auf der Bühne, großes Bühnenbild, Sprache mit Deklamation und also da, so hatte er sich das vorgestellt. Nur das ist nicht immer so gelaufen. Das Werk wird meistens heutzutage konzertant aufgeführt. Also daran kann man schon sehen, dass diese Idee eines ganzheitlichen Kunstwerkes, das war ihm schon verhaftet. Später als Komponist hat er sich nicht mehr so um sein eigenes Schulwerk, wie er das nannte, gekümmert. Das haben andere Leute wie die Gunhild Kehtmann gemacht, aber im Ansatz war es schon in den 20er Jahren da.
Du wohnst also jetzt an der Bay of Islands in Neuseeland.
Ja, Bay of Islands sogar ein bisschen weiter nördlich. Meine Partnerin ist Österreicherin, ich selber komme ja aus dem Rheinland und wir leben dort ziemlich entlegen, eine schöne Adresse. Und wir leben in einem Tal, das hat keinen Ausgang. Das heißt, man fährt rein und wenn man ans Ende kommt, muss man rumdrehen und wieder zurück. Und die letzten 8 Kilometer ist eben Sandstraße. Und wir leben ziemlich von unserem eigenen Land. Das heißt, wir haben unser eigenes Gemüse. Wir haben jetzt gerade in den letzten Tagen dort ganz viel neu angebaut, damit wir im Sommer gut viel Salat essen können. Und das Einzige, was wir uns selber beschaffen müssen, ist die Milch und der Käse. Fleisch esse ich keins, also das geht ganz gut.
Hat das was mit Nachhaltigkeit zu tun? Also du möchtest bewusst leben, oder?
Ganz, ganz besonders in unserem Tal, wir sind nicht die Einzigen, das hat mit Nachhaltigkeit zu tun. Und im Prinzip verbinde ich es auch mit der ganzheitlichen Musikerziehung, die ich seit meines Lebens eigentlich studiert habe und an der ich nach wie vor immer sehr festhalte und davon bin ich sehr begeistert. Das hat eine Connection zum elementaren Leben. Das heißt also, die Dinge so vereinfachen, dass ich sie gut erkennen kann, dass ich sie spüren kann und fühlen kann, ob das jetzt mit dem Essen zu tun hat oder, das ist bei uns ein brisantes Thema, mit den Pesttieren, die eigentlich nicht nach Neuseeland gehören und die alle bei uns im Tal auftauchen, also sowas wie Marder oder Possums oder Iltis, die wir versuchen wegzubekommen von unserem Land, weil sie zerstören natürlich die Umgebung und die Tiere wie die Kiwis. Das ist für uns ein wichtiges Thema. Das für mich jetzt in meinem Pensionistenalter, sage ich mal, ist das ein Thema, was ich gerne abfolge. Das ist eine neue Challenge für mich.
Ich fragte neulich eine ältere Person, deutlich älter als du, was so die drei wichtigsten Werte im Leben sind. Und sie meinte erstens Faith, zweitens Love of Humanity und drittens Acceptance of Yourself. Hm. Was hältst du davon? Oder?
Also das Akzeptieren des Selbst, so zu sein, wie ich mich sehe, dass ich wirklich konzipiert bin, like vom Anfang an, das halte ich wirklich auch für unglaublich wichtig. Zu akzeptieren, wo meine Schwächen und meine Stärken sind, zumindest davon wissen und damit umgehen. Ich finde auch den Gedanken heutzutage, dass ich in das Leben mit Empathie gehe, da fällt mir kein anderes deutsches Wort ein dazu. Das halte ich für unglaublich wichtig. Das geht zu leicht verloren. Wenn ich an jüngere Generationen schaue, auch, gibt es viele, die Empathie haben und die Augen offen halten für das, was man tun sollte und kann, für die Umgebung und für andere Menschen. Das ist mir ein sehr wichtiges Thema. Da würde ich also auch sagen, das rangiert ganz oben an der Liste. Was ich vielleicht dazu erzählen möchte, so aus der Erfahrung, wir haben auf unserem kleinen Landgut in the far north of New Zealand, sage ich jetzt mal so, oft Besucher, Willing Workers of Organic Farms oder auch Helpbacks. Und das ist wirklich herzerwärmend, sage ich jetzt mal so auf Deutsch, was für fantastische junge Leute da hinkommen. Also wir haben oft junge Leute, die gucken nicht auf die Uhr, die arbeiten im Garten, die sind einfach interessiert am Land, die sind interessiert, eine Verbindung zum Elementaren zu schaffen. Wir treffen junge Leute, kommt einer und sagt, ich habe Jahr ein und Jahr aus mit Computern gearbeitet, ich habe keine Lust mehr, ich will jetzt mal was Richtiges spüren. Und dann kniet der bei uns im Garten und zieht da das Unkraut raus. Ne? Und das ist natürlich etwas, das macht einfach große Freude zu sehen, was wirklich sein kann. Und da gibt es viele Leute, das ist gute Hoffnung.
Das Dritte, es war das Erste, was ich nannte, Faith, also der Glaube. Wie wichtig ist das?
Total wichtig, total wichtig. Ich wäre nicht nach Australien gekommen als junger Mensch in meinen 20er Jahren, oder auch nach Neuseeland viel, viel später, wenn ich nicht geglaubt hätte, jetzt in diesem Fall, wenn ich nicht an die philosophische Plattform, zum Beispiel dieser Art von Musikpädagogik, geglaubt hätte, dann wäre ich da nicht hingekommen. Denn diese Musikpädagogik ist ja viel mehr als nur etwas für Musik machen. Da ist eine Philosophie dahinter, die zum Beispiel sagt, Musikeinheit mit Sprache und Bewegung. Die eine weitere Säule dieser Philosophie, an die ich glaube, ist eben auch die, dass man Dinge im Leben macht, nicht nur um jetzt besser in einem Sachgebiet zu werden, sondern um Persönlichkeit zu entwickeln. Daran glaube ich auch. Glaube ist absolut wichtig.
Ich glaube, um ein Klischee zu verwenden, dass die Person, die ich interviewte damals, die war 88 und sie meinte mit Glaube ihre Religion.
Ja. Ich bin nicht selber stark religiös, aber spirituell auf jeden Fall. Und ich glaube, da sind sicherlich enge Verbindungen. Um spirituell zu sein, muss man auch glauben, dass das, was man sieht und spürt, echt ist. Und da sehe ich, glaube, ganz wichtig.
Und glaubst du, dass die Religionen miteinander leben können? Weil im Moment schaut es ja nicht besonders danach aus.
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich bin Optimist. Ich glaube, dass viele Probleme in der Welt, auch die der multireligiösen Situation, dass die gelöst werden und dass schlussendlich ein besserer Zusammenhalt sein kann mit verschiedenen Religionen und Menschen mit verschiedenen Glaubensformen. Natürlich, das glaube ich auch.
Aber das Argument, Religion ist Mist, weil guckt euch an, schlagen sich die Köpfe ein, nur aufgrund ihrer Konfession oder aufgrund ihrer Religion, seit Jahrhunderten schon. Also vereinfacht gesagt, ohne Religion ging es der Welt besser.
Ja, möchte ich so nicht unterstützen, den Gedanken. Ich glaube, es gibt leider unter Menschen immer wieder Gründe, dass sie sich untereinander Böses antun. Das können auch andere Gründe sein. Braucht nicht religiöser oder Glaubensgrund zu sein. Ich glaube, we have to overcome this. Ne? Wir können darüber hinweg. Und gut, jetzt in der katholischen Religionsgemeinschaft, da gibt es so viele Probleme. Jetzt habe ich hier in Australien auch und in anderen Teilen der Welt. Da muss man auch dann irgendwann drüber hinwegkommen. Da muss Buße sein, da muss Wissen sein. Aber ich glaube, da kommt man schon drüber hinweg, auf lange Sicht, glaube ich schon.
Schön, ein optimistisches Schlusswort. Christoph Maubach, vielen, vielen Dank, gerne, dass du dass ich heute mit dir sprechen durfte.
Gut, danke schön. Das war Spaß.
Weitere Podcasts in deutscher Sprache bei sbs.com.au/German.